Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Achtung, jetzt wird's wuchtig mit einem Stück, das Sie ganz sicher kennen. Wie heißt das?
Das ist der Auftakt zu einem Werk, das heißt Carmina Burana von Karl Orff aus dem Jahr 1936-37, also 37 Uhr aufgeführt. Und wie du richtig sagst, kennt auch jeder, weil das wird wirklich ununterbrochen gespielt.
Ich habe das auch schon einmal eingesetzt in der Schule für ein Video, wo wir über Satanismus was machen wollten. Und es sollte möglichst dramatisch und heftig und dunkel, so dark klingen.
Ja,
und da haben wir dann das genommen.
Ja, das ist ja nicht ganz falsch, denn es geht tatsächlich um das Schicksal. O Fortuna, Velut Luna, also Glück, also Schicksal, das, die Glücksgöttin ist wie der Mond, heißt es da. Mal halb, mal ganz, mal gar nicht da. Und es dreht das drehende Glücksrad. Oben sieht man die Fortuna thronend und die Menschen werden raufgehoben und wieder runtergeworfen. Nicht? Darum geht's da.
Und damit sind wir in unserer kleinen, kurzen Snack-Folge, in diesem Fall über Carmina Burana, genau genommen O Fortuna aus Carmina Burana. Taktlos to go nennen wir das. Eine kleine Serie, wo wir über Melodien sprechen, die jeder kennt und die Geschichten, die dahinter stecken. Was steckt dahinter? Was ist die Geschichte hinter diesem Stück?
Das sind Gedichte, die sich in einer Sammlung aus Benediktbeuern gefunden haben. Mittelalterliche Lyrik, Vagantenlyrik, also von den umherziehenden Musikern, aber auch Gedichte von Mönchen, von Wandermönchen, wahrscheinlich auch von solchen, die fix in einem Kloster waren, wo es hinter den Klostermauern ja zumindest zur Faschingszeit auch nicht immer so ganz züchtig zugeht vielleicht. Und das behandelt wirklich das halbe Leben. Also vor allem die Liebe und das Leben, und es gibt auch große Saufchöre drinnen und auf der anderen Seite wieder poetische Beschwörungen von Natur und Liebe. Und das Ganze ist so ein buntes Bild des Mittelalters, zumindest eine Art, wie man sich das Mittelalter etwas verklärend zweifellos vorstellen kann. Wie gesagt, die Gedichte sind echte lateinisch-mittelhochdeutsche Gedichte, manches auch altfranzösisch, das sich findet eben in einer Handschrift im Kloster Benediktbeuern, liegt heute in München in der Nationalbibliothek.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, Carmina Burana, das heißt ja auch Lieder, Beurer Lieder oder Lieder aus Benediktbeuern.
Genau.
Und es ist eben ein Dorf in Oberbayern, wo diese Liedersammlung gefunden wurde in einer Klosterbibliothek.
Genau. Und Karl Orff, der ein Komponist war, in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren und später, also vor allem, also mit, der war mit Carmina Burana 1937 da geboren. Das war ein Sensationserfolg. Das Stück ist sofort allenthalben aufgeführt worden und nach 1945 wirklich hat er den Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Er hat es dann ergänzt mit Catulli Carmina und Trionfo di Aphrodite zu einem Liebestriptychon, das eigentlich für die Bühne gedacht war. Als eine ganz neue Art szenisch-musikalischer Aktion. Es gibt keine szenischen Vorschriften in diesen drei Stücken.
Also keine Regieanweisungen, keinen Text für Solisten.
Schon die Texte, die gesungen werden, aber dazu Tanz, dazu Bilder, dazu Licht. Das sollte etwas ganz, es sollte eigentlich die Fantasie der Regisseure auch anregen und da halt ein sehr erotisches, neues Theater begründen. Nicht, das war seine Vorstellung. hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Mehrheitlich wird nur die Carmina Burana gespielt oder werden gespielt, diese Carmina Burana, und nur im Konzert. Okay. Weil es sich herausgestellt hat, das dauert ungefähr eine Stunde und das macht allen Spaß, den Mitwirkenden. Es ist ein großes Orchester, es ist ein riesiger Chor, es sind drei Solisten und alle menschlichen Gefühle innerhalb dieser Stunde abhandeln. Und am Beginn steht eben dieser massive Chor, der für sich genommen schon ein Unikat ist, ja. Ein Schlager geworden, ja.
Und diese berühmteste Melodie daraus, O Fortuna, die steht ja auch ganz am Anfang, oder?
Am Anfang und am Schluss.
Und am Schluss wieder, ja. Okay. Mhm. Was passiert da musikalisch und was passiert sozusagen hinter der Musik?
Ja, man muss dazu sagen, dass Orff sich gefunden hat mit diesem Stück. Vielleicht kennen viele die Orff-Instrumente.
Ja, das wollte ich dich auch schon fragen. Warum heißen die so?
Ja, die heißen so, weil er sie zusammen mit der Gunhild Kethmann erfunden hat oder jedenfalls für den pädagogischen Gebrauch perfektioniert hat.
Vielleicht für alle, die sie nicht kennen, die Orff-Instrumente sind die typischen Musikinstrumente, die in der Schule im Musikunterricht eingesetzt werden. Also Klangstäbe, Glockenspiel, Schellen, Trommel, Triangel.
Xylophon,
diese Kindergarteninstrumente.
Kindergarteninstrumente, auf denen man aber schon auch sehr elaboriert Musik machen kann, je weiter man kommt.
Okay.
Nicht? Also man kann ja da auch im Xylophon und Glockenspiel kann man ja auch wirkliche Melodien spielen und so, nicht? Und bei Orff ganz wichtig der Rhythmus. Nicht?
Also und Karl Orff hat diese Musikinstrumente erfunden.
Naja, erfunden. Er hat diese Zusammenstellung erfunden und sie in den pädagogischen Gebrauch eingeführt. Und da gibt es ein ganzes Musikschulwerk eigentlich von ihm, das zum Großteil vor der Carmina Burana oder vor dem Carmina Burana entstanden ist. Und bei der Arbeit an diesem Schulprojekt, diesem Lehrprojekt, hat er gemerkt, wie impulsiv und wie grundlegend der Rhythmus für unser Musikverständnis und für unser Musikempfinden eigentlich ist. Und jetzt hat man ihm sehr oft nachgesagt, dass Orffs Musik ab diesem Zeitpunkt, er hat vorher nämlich ganz anders komponiert und hat seinem Verleger 1937 geschrieben, Sie können alle meine Werke bis jetzt einstampfen, ab jetzt beginnen meine gesammelten Werke. Und hat dann mit dieser rhythmisch kolotierten, eigentlich harmonisch oft sehr simplen Musik, da tut sich nicht vieles, nicht so, dass sich das harmonisch irgendwo hin entwickelt und wieder zurückentwickelt, sondern das ist repetitiv, das sind kurze Motive, die wiederholt werden, ausgeweitet und verkürzt und so weiter. Also so, wie man es eigentlich aus dem spielerischen Umgang mit Musik kennt. Und er hat das aber zu hochkomplexen Klangstrukturen verbunden, später dann. Carmina Burana sind noch relativ einfach.
Und man auch die kann man mit Orff-Instrumenten nur schwer nachspielen.
Na, gar nicht, natürlich nicht. Es ist ein großes Orchester und ein Chor. Aber man hat ihm sehr oft nachgesagt, er sei so ein Igor Strawinsky für arme Leute.
Aha, das nicht? Muss man klären, weil was
ja,
ist typisch
Igor Strawinsky? Ja, ich glaube, wenn wir hineinhören in die Musik, um die es heute geht. Also dieses Repetitive, dieses rhythmisch Betonte ist natürlich schon vorgegeben in vielen Stücken von Igor Strawinsky. Hör mal kurz hinein in den Höllentanz aus dem Feuervogel. Das war das erste große Erfolgsstück von Strawinsky, 1910 uraufgeführt. Also das ist das, was Strawinsky gemacht hat, damals ein Schock in der Musikgeschichte. Das hat Orff eigentlich übernommen. Diese kurzen immer wieder wiederholten, da ein bisschen rhythmisch verlängert, da verkürzt, sodass man nie genau weiß, wie es geht, trotzdem aber mitswingen kann irgendwie, nicht? Weil der Puls doch irgendwie dann immer gegeben ist. Das ist der Schmäh, könnte man sagen. Ich meine, es ist bei Stravinsky sehr kunstvoll, ist aber auch bei Orff sehr kunstvoll, aber das ist der Schmäh, mit dem der Orff eigentlich dann seine ganzen, wie er genannt hat, gesammelten Werke eigentlich komponiert hat, die klanglich immer sehr unterschiedlich sind, aber jedenfalls auf der Kraft des Rhythmus aufbauen.
Red mal kurz über die Zeit und den Kontext, in dem das alles entstanden ist, weil die Uraufführung der Carmina Burana war 1937 in Deutschland. Mhm. Das ist eine belastete Zeit.
Das kann man wohl sagen, und es war auch so, dass man Orff immer nachgesagt hat, wie allen Komponisten, die da geblieben sind in Deutschland, dass er sich sozusagen mit dem Regime arrangiert hat. Natürlich hat er sich arrangiert, allerdings muss man sagen, das ist sehr zweischneidig. Auf der einen Seite die Kritiker, die gefunden haben, also in 1937 konnte man nicht mehr so in D-Moll oder C-Dur komponieren. Und das ist ja alles eigentlich Dur-Moll orientiert, was Orff gemacht hat. Also wie gesagt, harmonisch ist es ja eher ein Rückschritt. Im Jahr 1937 war die Musikgeschichte schon ganz woanders. Da war Alban Berg schon tot, nicht?
Das war alles schon ein bisschen wilder, ja. Und weniger, wie würde man sagen?
Weniger harmonisch, nennen wir es mal so. Ja? Okay. Und da ist natürlich, da sind die Carmina Burana natürlich eigentlich ein Rückschritt, und man könnte sagen, da arrangiert er sich aber sehr gut mit der nationalsozialistischen Kulturpolitik, die ja die ganze sogenannte entartete Musik, also alles, was atonal im weitesten Sinn ist, ja verboten hatte.
Der Völkische Beobachter, damals das Propagandaorgan der NSDAP, hat die Carmina Burana auch bezeichnet als genau die klare, stürmische und dennoch disziplinierte Art von Musik, die unsere Zeit benötigt. Also das war in Hitler-Deutschland eine gewünschte Gattung.
Aufs Erste, ja, aber er ist relativ bald angefeindet worden, vor allem, wie er sich dann Anfang der 40er Jahre als zweiten Teil ausgerechnet die Lieder des Catull ausgesucht hat. Catulli Carmina, da wird nur mehr Lateinisch gesungen, natürlich.
Mhm. Und nicht mehr so völkisch und deutsch.
Nein, also gar nicht deutsch. Ja. Und das ist ihm dann zum Teil sogar vorgeworfen worden. Es gab sogar eine kurze Spanne, wo diese Orff-Sachen eigentlich auch in Deutschland, also im Deutschen Reich, nicht gespielt werden sollten oder jedenfalls nicht forciert werden sollten. Also es war das Ganze ein bisschen so scheel angeschaut, denn eines war Orff auf jeden Fall. Er war ein äußerst humanistisch gebildeter Mann, der natürlich Griechisch konnte, der also Altgriechisch und Latein fließend sprechen konnte sogar, nicht? Also der hat auch Vertonungen gemacht später, das kann man vielleicht noch dazu sagen, weil das ist nicht so bekannt wie dieser Triumphi-Zyklus, wo die Carmina Burana am Anfang stehen. Er hat Antigone und König Ödipus vertont in den Übertragungen, Sophokles Übertragungen von Hölderlin. Das ist zwar deutsch, aber äußerst schwer verständlich, weil Hölderlin sich da sehr orientiert hat am Rhythmus des Originals. Und dann als letzte Griechentragödie Prometheus sogar im griechischen Original. Das ist natürlich das war lang nach dem Nationalsozialismus, aber das war so typisch Orff, der auf jeden Fall einmal die Tragödie erneuern wollte, in einem Sinn, dass man zurückgreift auf die Ästhetik der alten Griechen.
Mhm. Zurück zur Antike. Mhm. In dem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass Orff von Hitler auf die Liste der Gottbegnadeten gesetzt worden ist. Fall, ja. Also er war vom Wehrmachtseinsatz freigestellt, wegen des aus Sicht der Machthaber schützenswerten deutschen Kulturerbes. Also er war eingestuft als für Nazi-Deutschland relevanter Künstler.
Ja, man muss dazu sagen, er hat auch dann so bodenständige Singspieloper geschrieben. Eines nach Grimms Märchen Die Kluge, das andere Der Mond.
Also hat sich mit der Nazi-Ästhetik durchaus arrangieren
können. Das hat gut gepasst, ja.
Danach wurde er im Entnazifizierungsverfahren als Mitläufer eingestuft und hat dann seinen Beruf weiter ausüben dürfen.
Ja, Mitläufer war er natürlich, weil jeder, der da war und gearbeitet hat, musste er Mitläufer sein letztendlich.
Ja. Gut, du hast jetzt erzählt, was der noch alles gemacht hat, aber man kennt ihn vor allem für Carmina Burana, oder?
Ich glaube ja. Also Die Kluge ist eine Zeit lang doch sehr viel auch gemacht worden, war auch ein Volksopernrepertoirestück in Wien über die Jahrzehnte, ist mittlerweile verschwunden. Aber Carmina Burana kennen alle, nicht nur das O Fortuna, aber vor allem das, auch weil das Laienchöre wahnsinnig gern singen. Mhm. Es gibt auch eine Fassung für zwei Klaviere, Schlagzeug und Chor. Und das wird wahnsinnig gern gemacht, nicht? Weil es ist, man macht einfach gern mit. Also man hört es nicht nur gern und swingt mit, sondern man ist auch gern Teil dessen und singt mit. Also es ist ein unglaublicher Schlager von A bis Z. Und es sind, wie gesagt, sehr pittoreske Bilder drinnen. Der tote, gebratene Schwan zum Beispiel, da singt ein Tenor im Falsett, da singt der Schwan, der aufgetragen wird auf die Tafel über sein Schicksal. Und solche Sachen sind drinnen, Trinklieder, wie gesagt, und vor allem Liebeserklärungen. Und da gibt es natürlich auch sehr poetische Momente. Da sind wir schon fast in der italienischen Oper, möchte man sagen. Also es ist ein riesiges Mischmasch. Ein großes Kaleidoskop über Liebe und Leben und über das Glück. Das halt mal gut, mal schlecht uns gesonnen ist.
Also keine klare Handlung, sondern so kleine Snapshots aus dem mittelalterlichen Leben. Mhm. Und eben der allererste Satz, da wird das Schicksal angerufen. Vielleicht schauen wir uns kurz den Text an, weil du schon gemeint hast, man singt so gerne mit, dafür muss man natürlich den Text kennen.
Naja, ich weiß gar nicht, wie viele, die das gern singen, weil die Musik so toll swingt, wissen, was sie da eigentlich singen.
Ja, dann sollte man es vielleicht kurz übersetzen. Ich habe hier einen Text mitsamt Übersetzung vor mir. O fortuna velut luna statu variabilis. So beginnt es, aber übersetzen wir es gleich. Schicksal wie der Mond dort oben, so veränderlich bist du? Wächst du immer oder schwindest? Schmählich ist das Leben hier. Erst misshandelt, dann verwöhnt es, spielerisch den schwachen Sinn. Also es geht so dahin, wie das Schicksal mit uns spielt, wie das Schicksal auch durchaus bösartig ist. Mhm. Du bist immer ein rollender Rad, also ein Schicksalsrad, das sich einfach dreht, ohne dass wir vorhersehen können, wo es sich hindreht. Durch dein Spiel mit schierer Bosheit trage ich meinen Buckel nackt. Also man ist einfach tatenlos und ergeben dem Schicksal.
Ja, wie es heute ist. Das Schicksal macht, was es will.
Da sind wir jetzt in einer Diskussion über Willensfreiheit, die wir vielleicht an anderer Stelle nochmal weiterführen
können. Aber das müssen wir in einem ausführlichen Podcast machen. In diesem Instant-Podcast geht sich das nicht aus.
Nein, weil wir haben hier taktlos to go. Deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt noch einmal diesen ganzen bekannten Teil der Carmina Burana, O Fortuna. Und davor verabschieden wir uns noch für dieses Mal.
Danke fürs Zuhören. Fürchten Sie sich nicht zu sehr. Sie können das Ganze von vorn noch einmal anhören, meine Damen und Herren. Das Schicksalsrad dreht sich weiter. Und wenn Sie das Gefühl haben, beim ersten Mal durchhören, sind Sie ganz unten gelandet. Spüren Sie es noch einmal.
Ach so, dann sind Sie wieder oben. Wird mir darauf gespült. Ciao.
Auf Wiederhören. She's out to get her. She's out to get her.
Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.